Freunde, das wird eine spannende Folge. Willkommen zurück zum Stadionsprecher, dem besten Podcast über Kommunikation im Fußball seit die Pochers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und das gilt natürlich in besonderem Maße für meinen lieben Freund und geschätzten Kollegen Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht zum Podcast werden über Borussia Dortmund und Fußball.
Ja, in der Tat, ne?
So langsam, ihr habt es am folgenden Titel wahrscheinlich erkannt. Es geht schon wieder um den BVB, um Gottes Willen, Nils.
Und irgendwann haben wir uns mal vorgenommen, dass wir nicht so viel über die Bayern sprechen, aber die bieten derzeit einfach nicht so viele Schlagzeilen. Und da wir jetzt kein Transfer-Podcast sind, können wir die Bayern relativ ausklammern, denn da läuft es sportlich und es gibt keine großen kommunikativen Krisen. Bei den Dortmundern ist da deutlich mehr Stimmung im Haus zurzeit. Ja. Und deswegen, ja, komm Jens, wir können es ja aber so machen. Wir fangen vielleicht zumindest mal sportlich an. Denn du als Werderaner durch und durch hast ja wahrscheinlich den jüngsten Auftritt der Dortmunder mit besonders viel Spannung erlebt. Ja, wie war denn so das Spiel für dich, Dortmund gegen Werder?
Ja, also ich muss schon sagen, ich hatte vorher nicht so ein wahnsinnig gutes Gefühl, weil... Ja, wir das in den vergangenen Jahren einfach ziemlich gut hingekriegt haben, auch als Werder Bremen mal so als Aufbaugegner zu fungieren für angeschlagene Teams. Und deswegen habe ich vorher mir schon gedacht, ach, das passt doch wie die Faust aufs Auge, ne? Fährst du nach Dortmund, die haben bisher noch keinen Punkt in der Bundesliga geholt und dann kommst du als Werder Bremen dahin und bescherst den Dortmundern den ersten Saisonsieg. Ganz so ist es ja da nicht gelaufen, aber es war schon ein skurriles Spiel, weil man schon auch gemerkt hat, dass die Dortmunder zumindest zu Beginn das Messer zwischen den Zähnen hatten. Also sie waren schon engagiert und sind draufgegangen. Dann passiert nach 20 Minuten diese rote Karte für Schlotterbeck. Ja. Das Spiel nimmt da dann eine komplett weirde Wendung irgendwie. Und dann passiert natürlich das, was überhaupt nicht passieren darf. Du gehst erst 1-0 und dann 2-0 in Rückstand. Und dann haben sie es ja am Ende Gott sei Dank noch gedreht, dank des Kunstschusses von Leonardo Bittencourt. Weil man muss schon sagen, die Dortmunder haben es gut gemacht, auch in Unterzahl dann. Ich meine, 70 Minuten mit Nachspielzeit, wahrscheinlich 75 Minuten Unterzahl. Und so richtig viel zugelassen haben sie zwischen der, ich sage jetzt mal, 20. und ja, 70. eigentlich nicht. Und dann kommt Leo und haut das Ding oben in den Knick. Und dann merkst du, wie bei Dortmund ja die Köpfe nach unten gehen und Werder riecht natürlich Lunte und macht natürlich auch noch ein schönes 2-2. Und am Ende muss der BVB wahrscheinlich glücklich sein, dass es nicht noch 3-2 für Werder ausgegangen ist. Aber so alles in allem würde ich schon sagen, 70 Minuten, 75 Minuten Unterzahl war schon ein verdientes Ergebnis dann am Ende. Hast du es gesehen? Hast du Teile davon gesehen? Oder hast du die Bayern ganz gegen Freiburg geschaut am Samstag?
Ich habe witzigerweise sogar zwei Zusammenfassungen dieses Spiels geguckt. Also ich habe tatsächlich die Highlights mehr als intensiv verfolgt und du hast es sehr gut zusammengefasst. Ich glaube auch, dass die Dortmunder schön froh sein können, dass sie am Ende da noch einen Punkt geholt haben. Ist die Frage, ob das jetzt ein Erfolg ist oder nicht in der jetzigen Situation. Man kann sagen, negativ Trend erstmal gestoppt, aber die brauchen ja Punkte, ne? Und da ist ein Punkt eigentlich auch fast zu wenig, muss man sagen. Und es hat ja bis jetzt, also wenn wir uns nochmal anschauen, dieses Jahr 2-3 gegen Leverkusen, 2-4 gegen Kiel, 0-2 gegen Frankfurt und dann natürlich auch noch das 1-2 gegen Bologna in der Champions League. Also bislang da wirklich alles verloren. Ja. Und das führt uns jetzt die Champions League zu Matthias Sammer. Denn über den wurde ja extrem viel gerade gesprochen. Denn wir wissen, Sammer ist Experte bei Amazon Prime, aber ja gleichzeitig auch Berater der Geschäftsführung des BVB. Und wir wissen ja, dass Matze kein Blatt vor den Mund nimmt und gerne sehr direkt auch seine Meinung kundtut. Und nach dem Bologna-Spiel hat er das eben auch wieder gemacht mit folgenden Worten. Leider kann die Mannschaft nicht verteidigen. Aber sie kann auch nicht angreifen, finde ich schon mal sehr schön. Und da sei auch das fehlende Selbstvertrauen kein Argument, denn Bologna sei ja keine Übermannschaft. Es habe gewirkt, als ob die Mannschaft kommt und die andere gerade zu gehen scheint. Und er schloss mit den schönen Worten, körperlich und geistig ist diese Mannschaft in einer Nicht-Verfassung. So, das sagt Matthias Sammer. Wie gesagt, nicht nur Experte, sondern auch seit 2018 Berater des BVB-Managements. Und genau diese Doppelrolle wurde jetzt kritisiert, unter anderem von Lothar Matthäus. Der wiederum sagte, Sammer ist Berater der Geschäftsführung, sitzt in der Bundesliga oben auf der Tribüne, aber in der Champions League ist er Experte bei Amazon. Er hat recht, wenn er Kritik übt, aber die Konstellation, die man in Dortmund zulässt, ist ein Problem. Ich schätze Matthias sehr, aber in dieser Doppelfunktion schadet er Borussia Dortmund. Hat Lothar recht, lieber Jens?
Ja, die Situation um das ganze Spiel war ja schon besonders, weil man ja schon auch wusste, wenn Nuri, sagen wir mal, keinen Sieg mehr holt in Bologna oder zumindest die Mannschaft ein starkes Spiel hinlegt gegen den italienischen Gegner, dann würde es schon eng werden für ihn als Trainer. Und natürlich ist das schon mal eine besondere Konstellation. Jetzt auf Matthias Sammer bezogen, das macht er ja schon einige Jahre, dass er als Moderator, ne, ist er nicht, als Experte dann da im Fernsehen auftritt. Und da ist es ja auch immer mal wieder vorgekommen, dass er Borussia Dortmund Spiele begleitet hat. Und das habe ich eigentlich nie als großes Problem wahrgenommen. Erinner dich mal, das war Anfang der oder so rund um die 2000er Jahre, war Franz Beckenbauer auch Experte im Fernsehen, hat dann regelmäßig auch über die Bayern-Mannschaft damals hergezogen. Also natürlich ist das jetzt nicht glücklich, aber das ist jetzt eine große Problematik in den vergangenen Jahren bei Matthias Sammer war, das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Seine Aussagen jetzt gegenüber Nuri Sahin, das fand ich schon heftig. Was sagst du?
Um ehrlich zu sein, ich war zumindest auch früher schon irritiert, dass Matthias Sammer die Dortmund-Spiele da bei Prime begleitet, weil ich halt immer dachte, das muss doch irgendwie zu Interessenkonflikten führen, weil du hast ja eigentlich zwei verschiedene Rollen. Du bist auf der einen Seite Experte und musst ja relativ erstmal objektiv, neutral, also da würde ich mal das erste Fragezeichen machen, kann er das wirklich machen, wenn er ja nun eigentlich sehr auf der Seite von Dortmund sein muss, also allein ob seines Gehaltschecks. Das ist so das eine und er will ja, glaube ich, auch offen und ehrlich dann da bei Prime kommentieren, aber solltest du alles, was du dann denkst, dann auch wirklich dort so sagen? Und seine Worte waren halt schon auch sehr stark und sehr direkt. Ja. Und ich glaube nicht, dass das was ist, was jetzt einen Lars Ricken unbedingt zu Jubelstürmen veranlasst. Also, das, auch wenn das jetzt andere gesagt hätten, du kannst natürlich anderen nicht den Mund verbieten, aber wenn du dir sagst, ey, der arbeitet für uns und weißt du, macht uns jetzt hier gerade so schlecht, also warum muss gerade er denn jetzt hier noch so Salz in die Wunde streuen oder da so sehr mit dem Finger drauf zeigen? Und ich glaube, das würde mich als Chef von Sammer doch irritieren, zu sagen, okay, du wirst von uns bezahlt und dann lässt du uns schlecht aussehen. Also das kann ich zumindest, könnte ich verstehen, wenn das Lars Ricken irritiert.
Ja, aber also jetzt in diesem konkreten Fall sehe ich das ganz genauso, weil ich glaube auch, er ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit seinen Worten. Aber so ganz generell, Nils, was glaubst du denn, was die Rolle von Matthias Sammer bei Borussia Dortmund ist? Da werden wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen näher drüber eingehen, aber drauf eingehen. Also ich würde schon sagen, er ist genau dafür da, den Finger in die Wunde zu legen. Mhm. Und er ist ja quasi so quasi seiner Persona ja auch jemand, der genau das schon immer getan hat, der schon immer die Dinge so ausgesprochen hat, wie sie eben sind. Ich gebe dir vollkommen recht, das ist natürlich was anderes, wenn du das in einem Besprechungszimmer mit Aki Watzke, Lars Ricken, Sebastian Kehl, weiß Gott, wem, wer da noch drin sitzt, zu besprechen. Oder ob du das vor, naja, ich weiß nicht, wie viel Amazon Prime geguckt haben, aber da werden schon ein paar Leutchen sein. Also du gibst es quasi dann der Öffentlichkeit mit. Das ist natürlich schon ein Unterschied, aber ganz grundsätzlich, dass Matthias Sammer kritisch mit Borussia Dortmund und mit den Themen umgeht, das würde ich von ihm erwarten. Und ich glaube, er wird eher dafür bezahlt, dass er kritisch ist, als dafür, dass er allen nach dem Mund redet und sagt, ja, 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 ihr habt recht. Also nur halt, dass er jetzt diese öffentliche Bühne genutzt hat. Das ist das, was mich irritiert.
Und ich glaube, um sich einfach selbst zu schützen, hätte er schon in der Vergangenheit die Entscheidung treffen sollen, okay, ich mache das hier für Prime, aber eben nicht bei BVB-Spielen. Und ich glaube, so wird es ja jetzt auch kommen. Es wurde ja auch medial zumindest schon angedeutet, dass Ricken Sammer genau diese Variante wohl ans Herz gelegt hat. Und ich halte es auch für schlau, weil er sich dann einfach selber nicht in unglückliche Situationen bringt.
Und ich sag's nochmal, ich habe ihn schon öfter gesehen in diesen Rollen, weil ja auch Amazon Prime, das muss man ja auch mal sagen, warum übertragen die gewisse Spiele? Das ist ja so, dass die sich aus jeder Runde, die es eben in der Champions League gibt, ein Spiel rauspicken dürfen, das am Dienstag läuft, was sie übertragen. Mhm. Und natürlich nimmt Amazon Prime dann lieber ein Spiel von Borussia Dortmund oder von Bayern München als von Bayer Leverkusen oder von Red Bull RB Salzburg Leipzig. Eben weil da natürlich tendenziell dann möglicherweise mehr Abos bei Prime abgeschlossen werden, weil die nun mal mehr Fans haben. Also das heißt, ich habe in der Vergangenheit auch schon öfter Matthias Sammer dann bei Amazon Prime gesehen und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass er es gut geschafft hat, objektiv mit der Mannschaft umzugehen und seine Punkte zu machen. Ich meine, jetzt Matthias Sammer, der spricht ja sowieso immer höchst objektiv und oft auch total verklausuliert. Und manchmal würde man ihn auch gerne schütteln und würde gerne sagen, Matthias, komm, was willst du uns denn jetzt eigentlich sagen? Komm doch bitte mal auf den Punkt. Diesmal hat er genau das gemacht. Er ist mit seinen Aussagen komplett konkret auf den Punkt gekommen und das war heftig. Das war wirklich heftig.
Inhaltlich hat er natürlich auch recht, ne? Aber ich würde gerne noch auf einen Aspekt in der Geschichte eingehen, der mir medial noch viel zu wenig besprochen wurde, Jens. Hältst du es denn für einen Zufall, dass gerade Lothar Matthäus diese Kritik jetzt an ihm übt und dass eigentlich Lothar Matthäus dieses Fass jetzt aufgemacht hat?
Also es soll da ja eine Geschichte geben.
Zwischen den beiden. Ah ja, okay. Ich habe übrigens nur ganz kurz einen Einschub, Jens. Vielleicht möchtest du darauf auch hinaus, aber der liebe Jens hat mir empfohlen, in der ZDF-Mediathek die Doku FC Hollywood zu gucken, was ich jüngst getan habe, sehr, sehr zu empfehlen. Und auch da sieht man zwischendurch, dass es nicht immer eitel Sonnenschein war zwischen Sammer und Matthäus. Aber Jens, bitte du wieder.
Ja, genau. Und das ist ja genau der Punkt. Und warte, Nils, bevor, das muss ich weitergeben. Auch dieser Tipp kam von einem Freund dieses Podcasts. Vielen Dank, lieber Haro. Das waren schöne 3 Stunden so insgesamt, ne? Mhm. So 3 Stunden. Ja. Sehr spannend. Ja, es soll wohl 1996 da eine Revolte gegeben haben zwischen Jürgen Klinsmann, Matthias Sammer, Thomas Helmer und so weiter, die wollten damals den Lothar nicht mehr in der deutschen Nationalmannschaft haben, lieber Nils. Und war ja dann auch so, dass Berti Vogts Lothar Matthäus dann für die EM 96 nicht berufen hat. Und dann sind sie Europameister geworden. Ob jetzt deshalb, weil Lothar Matthäus nicht dabei war, das sage ich nicht. Aber so, also, und ich glaube, Lothar hat da auch nach wie vor noch ein schlechtes Gefühl auch gegenüber Matthias Sammer und ja, sind ja in der Vergangenheit dann auch immer mal zwischen Dortmund und Bayern auch viele Sachen passiert, auch als Matthias Sammer noch für Dortmund aktiv war, später auch als Trainer dort aktiv war. Also so richtige Freunde werden die zwei wohl nicht mehr.
Ja, und da muss man sich halt fragen, ob das auch unbedingt sein muss, jetzt aus Matthäus Perspektive da einen anderen Experten irgendwie anzugreifen. Kann man machen und Matthäus äußert sich ja gerne zu allem und dann halt in dem Fall vielleicht sogar zu Recht. Ach, aber ich finde auch, gerade wenn es da so eine Vorgeschichte gibt, ob man dann alles sagen muss, was einem so durch den Kopf geht, ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, das ist halt bei Lothar so.
Ich glaube, das war schon immer so. Da auf jeden Fall. Und das ist wirklich krass. Also wer diese Stories da aus den 90er Jahren, was da beim FC Bayern los war, nicht so präsent mehr hat, also zieht euch diese Doku rein, weil das wirklich der Hammer ist, was Lothar einfach da so mit der Presse veranstaltet hat, allein mit seinem Tagebuch, was er dann geschrieben hat, wo er über die ganze Saison dann zusammenfasst, was so in der Kabine da passiert. Und er ist Kapitän dieser Mannschaft und bringt dann so ein Buch raus, sagt keinem im Verein was davon und so. Also wirklich geil und auch interessant zu sehen, was dann zum Beispiel ein Journalist von der Bild oder eine Dame von der Bunte dann, wie sie auch über Matthäus reden und seine Naivität im Umgang mit den Medien. Also das ist wirklich aufschlussreich, muss man sagen. Aber gut, wir schweifen ab und wir kriegen kein Geld vom ZDF, haben wir nur mal gesagt, aber diese Cross-Promo machen wir aus vollem Herzen, weil es einfach wirklich eine schön gemachte Doku ist.
Ja, so ist es. Wie geht's denn jetzt weiter beim BVB, lieber Nils?
Ich würde sagen, die sollten den Laden dicht machen, den Verein einfach für immer schließen, dann ist Ruhe, oder? Ja, die suchen jetzt natürlich einen Trainer, ne? Und jetzt hat Mike Thulberg übernommen, aber sind sich alle einig, der wird es wohl nicht lange machen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was holt man für einen Trainer? Und holt man vor allem erstmal einen Trainer nur bis zum Ende der Saison oder bestenfalls schon einen, der dann eben auch länger bleibt als über die aktuelle Saison hinaus? Was würdest du denn präferieren, Jens? So diese Interimslösung oder im besten Fall schon einen, wo du sagst, okay, kommt, der bleibt jetzt aber auch 2-3 Jahre mal Minimum?
Ja, ich finde es im Moment schon eine schwierige Konstellation beim BVB, weil man so das Gefühl hat, sie haben überall Baustellen. Also sie haben eben nicht nur Baustellen, sagen wir mal, im Kader oder auf dem Platz, so wo man so das Gefühl hat, die Mannschaft bekommt einen neuen taktischen Anstrich und dann funktioniert das schon alles oder kriegt man eine neue Ansprache und dann läuft das schon. Sie haben halt gefühlt Probleme auch auf der Führungsebene, dass sich da Entscheider des Vereins einfach nicht grün sind. Du hast mit Aki Watzke die graue Eminenz, die irgendwie weg will, weg muss, weg soll. Und Lars Ricken, der da ist, der irgendwie deshalb auch noch nicht so hundertprozentig übernommen hast und übernommen hat, unten drunter können sich dann Sebastian Kehl und Kaderplaner Sven Mislintat nicht leiden und so weiter. Also da gibt's schon viele Konstellationen, wo man so das Gefühl hat, okay, wenn du jetzt einen Trainer hier reinsetzt und wir haben so viele Schwierigkeiten im Moment im Club, kann das nicht einfach passieren, auch wenn das jetzt ein super Trainer ist, dass er einfach Ende der Saison 8. oder 9. wird und dann quasi auch schon wieder verbrannt ist. Also ich kann schon dieses Argument nachvollziehen, dass man jetzt versucht, die Saison natürlich auf einem möglichst hohen Niveau zu Ende zu spielen mit einer Art Feuerwehrmann und dann zur neuen Saison neu startet. Eben, was machst du jetzt mit einem neuen Trainer? Ich glaube, es wird schwierig zu sein, jetzt einen absoluten Top-Trainer für die kommenden 3-4 Monate zu bekommen.
Genau, das kommt ja noch dazu, ne, dass die Phase natürlich jetzt gerade schwierig ist. Es gibt natürlich einige, die verfügbar wären, aber ob das jetzt die Top-Männer sind und einer wie Roger Schmidt hat ja beispielsweise offenbar schon abgewunken und gesagt, nein, er übernimmt erst zur neuen Saison dann einen Verein. Ja. So, und das musst du ja auch einfach respektieren. Und wir werden gleich noch über ihn sprechen. Kovac, Niko Kovac, hat ja wohl gesagt, er würde es machen, aber eben nicht nur bis zum Ende der Saison. Ja. Mhm. Das ist natürlich dann schlecht für den BVB.
Ja, absolut. Also von daher, ja, ich freue mich so langsam mit dem Gedanken an, wie gesagt, mit so einer Interimslösung jetzt die Saison zu Ende zu spielen und dann halt zu sagen, wir machen den Cut im Sommer. Also wir klären quasi erstmal, wir klären auch mal unsere Themen, die wir da oben haben, was man so hört oder was man so liest. Scheint ja Sven Mislintat auch das nächste, in Anführungszeichen, Opfer zu werden und dass man sich eher von ihm trennen will, weil es ja wohl zwischen Kehl und ihm Unstimmigkeiten gab und gibt. So, also von daher, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn sich der Verein jetzt erstmal selbst reinigt und man dann guckt, dass man im Sommer dann neu durchstartet. Weil das Argument, sorry, jetzt eine Sache noch, das Argument, natürlich könnte man beim BVB gerade auch diese eine Saison im kommenden Jahr möglicherweise ohne Champions League mal ganz gut überstehen, weil sie eben eine relativ hohe Antrittsprämie bekommen für die Club-WM. Da sollen irgendwie 30, 40, 50 Millionen fließen. Das ist dann schon mal eine Stange Geld und damit könnte man dann auch mal diese eine Saison ohne Champions League überbrücken. Natürlich ist das Selbstverständnis vom BVB ein ganz anderes. Natürlich sieht sich der BVB als Champions League Club, aber mit den ganzen Unruhen müsste man jetzt vielleicht eine Saison mal damit leben und eben nicht Champions League spielen. Das wäre wahrscheinlich möglich.
Und egal, welcher Trainer da jetzt kommt, auch wenn der nur bis zum Sommer bleibt, der hat ja wahrscheinlich genau wie die Spieler ein Interesse daran, jetzt eben noch alles aus dieser Saison rauszuholen und bestenfalls eben doch noch auf einem Champions-League-Platz zu landen. Und dieses Argument, was immer angeführt wird, gegen diese kurzfristige Lösung, von wegen, man würde den Spielern dann jetzt wieder ein Alibi geben. Ich sehe das eigentlich nicht. Also ich meine, wer von den Spielern wirklich noch so denkt, der hat es sowieso nicht verstanden. Ich meine, es spielt ja keiner absichtlich scheiße und rockt seinen Marktwert runter oder ne, schießt sich da aus den internationalen Wettbewerben raus. Da hat ja keiner ein Interesse dran. Also das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber ja, das ist also die eine Frage. Gibt es eine kurzfristige Lösung oder eine langfristige Lösung? Es hängt natürlich alles zusammen und spannend ist natürlich auch die Frage, was für ein Trainertyp soll das jetzt werden? Man könnte nämlich beispielsweise sagen, okay, wenn man jetzt wirklich nur bis Ende der Saison denkt, ist dann nicht tatsächlich jemand wie Felix Magath, unser guter Freund Felix Magath, wäre das dann nicht eine Option? Einer, der die einfach nochmal richtig in Arsch tritt, dass die sich bewegen, die hassen den dann natürlich bis zum Ende der Saison, aber ist ja egal, dann sieht der nächste Trainer dann umso besser aus. Ich bringe ihn deswegen ins Spiel, weil im Doppelpass jetzt am Sonntag heiß diskutiert wurde, was für eine Art von Trainer Dortmund jetzt braucht. Und ich war echt erstaunt zu hören, dass man sich weitestgehend eigentlich einig war, dass es jetzt das Gegenteil eines Kumpeltyps braucht. Es braucht angeblich einen harten Hund, ja, der Wert auf Disziplin legt, der eine harte Hand hat und eigentlich ein Trainer, den die Spieler nicht leiden können. Also,
genau. Sie konnten sich alle zu gut leiden in Dortmund und Schein waren so ein netter Kerl. Und Jule Brandt hat das ja jetzt auch nochmal gesagt. Ja, er hätte auch gerne mit dem Trainer weitergearbeitet. Also, da scheint ja auch was dran zu sein, dass Nuri da ein netter Kerl war.
Ja. Aber, also, was hältst du von diesen Gedanken, dass es jetzt einen harten Hund braucht in dieser Situation?
Ich stelle die Frage mal andersrum, Nils. Welche Möglichkeiten hat denn der BVB noch, wenn du mal die Trainer der vergangenen 10 Jahre durchgehst? So, sie hatten die Taktikfüchse, sie hatten Lucien Favre, sie hatten Thomas Tuchel, sie hatten Leute aus dem BVB-Kosmos mit Marco Rose, sie hatten Trainer, die aus dem Ausland kamen, wie jetzt Peter Bosch, der aus den Niederlanden kam. Sie hatten so die kleinen, freundlichen, netten, wie so ein Peter Stöger. Sie hatten die Eigengewächse mit Terzic und Şahin. So, also es bleibt ja nur noch ein harter Hund. Also von daher, was wollen sie denn machen, wenn sie wirklich, wenn es in den vergangenen 10 Jahren mit den ganzen, die ich jetzt eben aufgezählt habe, augenscheinlich nicht so schnell so funktioniert hat, wie sie sich das erhofft haben, dann wäre jetzt die logische Schlussfolgerung, wir brauchen jemand, der ganz anders ist als diejenigen, die bisher da waren. Und das wäre dann ein harter Hund. Ob die Mannschaft das braucht, ob das der richtige Trainer für dieses Team ist, schwer zu sagen, kann ich nicht beurteilen.
Zumal wir haben es hier mit einem verunsicherten Team zu tun. Und ob den jetzt nun gerade jemand gut tut, der einfach nur sagt, jetzt macht, reißt euch zusammen. Also ich wage das mal zu bezweifeln, um ehrlich zu sein, ob das so gut ist. Aber es wird ja ganz intensiv unter anderem über Niko Kovac, den schon angesprochenen, diskutiert. Also laut übereinstimmenden Medienberichten gab es da schon Treffen und es ist eben einer, der für Disziplin steht. Er wäre auch sofort verfügbar und er hat auch schon selber grundsätzliches Interesse signalisiert. Aber wie gesagt, er will offensichtlich kein klassischer Feuerwehrmann sein, der jetzt nur bis zum Ende der Saison bleibt und demnach steht jetzt im Raum, kriegt er dann eben unter Umständen doch eine längere Vertragslaufzeit, die ja möglicherweise auch gekoppelt ist an ein bestimmtes Abschneiden in dieser Saison.
Ja, aber dann hast du wieder das nächste Thema. Dann hast du das Thema sowieso im Sommer wieder. Also schafft Kovac das jetzt, sich einen neuen Vertrag fürs kommende Jahr für die kommende Saison zu verdienen und so weiter. Dadurch bringst du doch jetzt auch keine Ruhe rein, sondern der arme Kerl ist doch von Anfang auch von Anfang an auch da komplett wieder auf dem Prüfstand. Also von daher, ich finde das schon relativ kompliziert jetzt, diese Konstellation.
Ja, ich finde vor allem, es sieht total so aus wie, Nico, pass auf, also eigentlich haben wir nicht so richtig Bock auf dich, sonst würden wir dir ja einen langfristigen Vertrag geben, aber was soll man machen? Ist halt eine scheiß Situation gerade. Mach's doch bis zum Sommer, danach bist du wieder weg und dann holen wir uns einen coolen Trainer. Also, ne? Sehr überspitzt, aber du weißt, was ich meine.
Absolut. Und das kommt ja auch ein bisschen so rüber. Und von daher entweder, und ich glaube, das wird jetzt auch die Aufgabe von Lars Ricken, Sebastian Kehl, ich weiß nicht, wer da jetzt noch involviert ist, wahrscheinlich auch Matthias Sammer, das wird auch die Aufgabe der Personen sein, jetzt zu sagen, wir treffen jetzt eine Entscheidung und dann zeigen wir zumindest nach außen hin, dass wir von dieser Entscheidung absolut überzeugt sind. Ja. Weil es wird ihnen ja jetzt schon auch zögerliches Handeln vorgeworfen. Man hört jetzt auch schon von dem einen oder anderen Journalisten nach dem Motto, ja, waren sie denn nicht auf den Rauswurf von Nuri Sahin vorbereitet? Dann sind sie aber schon ganz schön naiv. Man muss doch einen Plan B in der Tasche haben und so weiter. Also von daher, vielen dauert das jetzt schon wieder einen Ticken zu lang. Von daher, ich bin sehr gespannt auf die Entscheidung und vor allen Dingen auch dann auf die Begründung und auf das, wie sie diese Entscheidung dann auch vertreten. Das wird schon spannend sein.
Bevor wir vielleicht noch mal ganz kurz hier wild spekulieren, wer es denn werden könnte, wenn wir gerade bei Kovac sind, müssen wir auch noch ganz kurz über Max Kruse sprechen. Denn wir erinnern uns, ja genau, Kruse hat unter Kovac ja bei Wolfsburg gespielt, wurde dann von Kovac öffentlich kritisiert und aussortiert. Und seither nutzt Max Kruse jede Gelegenheit, um öffentlich gegen Nico Kovac zu schießen. Und das ist immer sehr amüsant, muss man sagen. Und jetzt zu den aktuellen BVB-Gerüchten sagt Kruse, er ist mein Favorit für Dortmund, damit der Verein auch mal merkt, was Krise eigentlich wirklich bedeutet. Da wird Friede, Freude, Eierkuchen vorbei sein. Jeder, der sich das antun möchte, kann das machen. Dass es von Erfolg gekrönt ist, bezweifle ich ganz stark. Nico hat ja so eine spezielle Art, eine Mannschaft zu rasieren. Ich glaube, er will relativ frühzeitig zeigen, dass er der Platzhirsch ist, dass er das Nonplusultra ist. Jo. Also klingt auf jeden Fall sehr sympathisch und Kruse hat natürlich im Kopf, dass Nico Kovac zumindest schon auffälligerweise bei den letzten Vereinen, wo er war, dann immer einen größeren Star tatsächlich ein bisschen demontiert hat. Ich kann mich gut erinnern, bei den Bayern war das ein Thomas Müller, der plötzlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat und dann sogar mit einem Wechsel geliebäugelt hat. Ja. Also es ist zumindest nicht völlig von der Hand zu weisen, was der Kruse da sagt, ob kann natürlich jetzt auch einfach Zufall gewesen sein, dass es jetzt in jeder Mannschaft ein gestandener Spieler war, den er da ein bisschen hat schlecht aussehen lassen. Aber was sagst du denn grundsätzlich zu den Aussagen von Max Kruse?
Ja, es ist halt Max Kruse, wie er leibt und lebt. Er hat da, glaube ich, seinen Feind fürs Leben gefunden. So die zwei, die werden sich jetzt, genau wie du es gesagt hast, immer wenn das Thema Nico Kovac aufkommt, dann wird Max Kruse in seinem Podcast Flatterball darüber sprechen mit Martin Harnik und diese Aussagen werden natürlich dann auch gerne zitiert, weil es halt einfach spannend ist, wenn sich zwei da zumindest verbal auf die Fresse hauen. Also von daher, ja, er sagt da ihm eigentlich nichts Neues, sondern er sagt genau das, was er auch gesagt hat, als es das erste Mal auf das Thema in dem Podcast Nico Kovac oder das Thema auf Nico Kovac kam. Also er hat da seine Meinung, er geht davon nicht ab. Das lass ihn. Ja, also kann er gerne machen. Ich sehe es wie du, ist unterhaltsam. Und Max Kruse lässt sich sowieso nicht im Mund verbieten. Also kann er gerne weitermachen, passt schon.
Dann lass uns zum Abschluss, bevor wir gleich nochmal einen größeren Themensprung machen, einfach jetzt nochmal überlegen, Jens, ja, wer wird's denn oder wer sollte es denn vielleicht werden bei Dortmund? Ich habe jetzt gerade noch gelesen, es gab wohl ein Treffen mit Ralf Rangnick.
Das habe ich auch gelesen und ja.
Aber das macht er doch nicht, oder? Der ist doch immer noch bei Österreich und ich meine, der hat den Bayern damals sogar abgesagt, der wird sich doch jetzt nicht Dortmund antun.
Naja, aber ich glaube, es gab da schon in den vergangenen Wochen und Monaten auch ein bisschen Missstimmung zwischen Rangnick und Österreich.
Das also stimmt,
ganz so wie im Frühjahr 2024, als er eben gesagt hat, nee, ich bleibe auf jeden Fall in Österreich und hier ist alles cool. Ich glaube, ganz so ist es nicht mehr im Verband. Von daher, vielleicht könnte ihn dann jetzt so eine Aufgabe möglicherweise auch reizen, aber da haben wir dann jetzt den nächsten, in Anführungszeichen, Großkopferten, der da mit in der Runde sitzt. Weil Ralf Rangnick würde gerne oder ist mehr als ein Trainer. der will nicht nur einfach samstags eine Mannschaft aufstellen, sondern dem geht es auch sehr, sehr viel um Strategie, um eine Ausrichtung, auch die Auswirkungen dann eben auf den Jugendbereich und so weiter, sodass sich da dann am Ende wirklich so eine Vereinsphilosophie draus ergibt, im besten Fall. Und das sehe ich in Dortmund nicht. Dafür sind da zu viele Köpfe, die schon entscheiden und entscheiden wollen und auch entscheiden müssen qua ihres Amtes. Also von daher, das sehe ich eher als relativ komplizierte Konstellation an.
Ja. Ja. Halte ich auch für unwahrscheinlich, muss ich sagen. Also ich glaube auch nicht, dass, wie gesagt, Rangnick sich das antut. Ich wähle das Verb ganz bewusst jetzt in dieser Situation. Und ich glaube, er macht das jetzt mit Österreich. Ich glaube, er zieht das jetzt durch und wird da auch seinen Vertrag erfüllen. Welchen Namen ich total spannend finde, und den habe ich noch nicht medial gelesen, was ist denn mit Bo Svensson? Also ich glaube, der würde da total gut hinpassen von der Art.
Das würde ja auch zur Tradition passen, dass Mainzer Trainer dann auch Mannschaften trainieren oder die Dortmunder Mannschaft trainieren. Ja, aber ich glaube, jetzt gerade nach seinem Aus in Mainz und nach seinem Aus in Berlin bei Union hat er jetzt nicht das Standing, um von Dortmund jetzt als die Lösung für unsere Probleme da announced werden kann. Ich glaube, für eine Übergangsfunktion jetzt möglicherweise. Das könnte Sinn machen, aber auch da glaube ich, dann, weißt du, dann sagt doch jeder, ja, guck mal, dann hättest du ja auch mit dem Tölberg da weitermachen können.
Aber ich glaube, also der hat ja schon mehr vorzuweisen als Kollege Tölberg da, aber also ich würde so jemanden, weißt du, für mich ist der Unterschied zwischen einem Bo Svensson und einem Niko Kovac vor allem, dass der eben so eine empathische Art hat. Das ist trotzdem so ein bodenständiger Typ, der da, glaube ich, auch gut in den Ruhrpott passt. Und das ist aber einer, der will die Mannschaft mitnehmen und der sagt nicht nur, ich trete euch in den Arsch und ihr macht jetzt, was ich will. Und ich glaube halt, dass das grundsätzlich die erfolgversprechendere Strategie ist. Diese Trainertypen Kovac, Magath und Co., ich glaube, das kann funktionieren. Ich glaube aber, das funktioniert nicht allzu lange, weil ich glaube, irgendwann haben die Spieler die Schnauze voll. Ich meine, wenn du Erfolg hast, machst du dann auch viel mit. Aber ich glaube, es ist viel nachhaltiger, dann auch einen Trainer zu haben, auf den die Spieler Bock haben, der sich als Teil dieser Gemeinschaft sieht. Ich glaube, das ist auch gerade eins der großen Geheimnisse von Vincent Kompany, dass das so gut funktioniert. Und ich meine, was hatte der für ein Standing? Der kam aus der zweiten englischen Liga und ist plötzlich beim FC Bayern. Dann kann Bo Svensson, finde ich, auch ein halbes Jahr nach Dortmund gehen.
Ja, ja, absolut. Ich glaube, wovon der BVB weg muss, ist dieser Gedanke, es muss jetzt alles in einer halben Saison oder in einer kompletten Saison alles gut werden. Ich habe da die Tage mal drüber nachgedacht und du weißt ja, ich bin dem FC Arsenal zugetan und die waren in einer ähnlichen Situation. Natürlich nicht absolut vergleichbar, aber auch da hat ein Trainer, den alle geliebt haben und der viel Erfolg zum Verein gebracht hat, hat den Verein verlassen. Arsene Wenger, bei Borussia Dortmund ist es natürlich immer noch Jürgen Klopp. Guck mal, dieser Tullberg, der sitzt einmal auf der Tribüne, dann hört man schon überall, ach guck mal, der ist ja so emotional wie unser Klopp von vorhin. Kloppesk habe ich irgendwo gelesen. Also oh Gott. Auch da wird immer noch verglichen mit Jürgen Klopp. Und beim FC Arsenal hat man es ja dann auch erst mit Unai Emery versucht. Und dann kam Mikel Arteta ja von Manchester City. Und ich lese dir mal vor, welche Tabellenplätze Mikel Arteta in seinen bisher 1, 2, 3, 4, 5 Saisons beim FC Arsenal erreicht hat. Erst in der ersten Saison, als er übernommen hat, ist er Achter geworden. In der zweiten Saison, seiner ersten kompletten Saison, ist er auch Achter geworden. In der Saison 21/22, der Saison drauf, dann Fünfter und jetzt zweimal Zweiter. Also er hat sie wieder an die Spitze der Premier League geführt und sie sind nur deshalb nicht Meister geworden, weil Manchester City ja nahezu ein übermächtiger Gegner ist, auch aufgrund der finanziellen Möglichkeiten. Und sie haben ihm einfach 4, 5 Jahre Zeit gegeben, eine Mannschaft zu entwickeln, eine Strategie zu entwickeln, ein Team zu entwickeln, das auch diese Strategie dann entsprechend umsetzt. Immer wieder Junge nachgezogen, die aus der eigenen Jugend kamen, die Leute von außen dazugeholt. Ich glaube, das würde ich dem BVB wünschen. Sucht euch einen Trainer, der eine neue Philosophie in diesen Verein bringt, dass man so das Gefühl hat, der BVB steht wieder für was er ist. Und wenn das jetzt halt mal 2-3 Jahre dauert, bis man wieder an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen kann, dann ist es halt eben so. Aber ich glaube, es ist nachhaltiger, diesen Schritt jetzt einmal zu machen, als wenn man es jetzt versucht, immer nur zu flicken. Also von daher, ich würde mir das für den BVB wünschen. Da muss man jetzt vielleicht auch mal einen sauren Apfel beißen und eine Saison auf dem 7., 8. Platz beenden, wenn es nicht anders geht. Aber dann längerfristig einem Trainer die Chance geben, wirklich was aufzubauen. Das würde ich mir vorstellen. Aber so wird es nicht kommen, lieber Nils.
Ich wollte gerade sagen jetzt, ein weises Wort. Ich hoffe, dich hört jemand da in Dortmund, ehrlich gesagt. Aber ich bin da auch nicht so guter Dinge. Ich lasse mich echt überraschen, wen sie da jetzt aus dem Hut zaubern. Und ich lasse mich auch überraschen, wie diese Saison zu Ende geht. Dass es mit Nuri Sahin nichts wird, du weißt, ich habe es immer gewusst.
Ja, klar.
Aber ja, mal gucken. Ich wünsche den Dortmundern ja auch nicht, dass sie da irgendwo im Mittelfeld rumkrebsen. Nicht mal als Bayern-Fan. Die gehören da natürlich weiter oben hin, aber das müssen sie sich selbstredend auch verdienen. Aber jetzt haben wir wirklich lange genug über Dortmund gesprochen. Und bevor wir die Folge hier beschließen, Jens, ich weiß, wir haben uns viel, viel zu dem Thema aufgeschrieben. Aber lass es uns in aller Kürze zumindest nochmal ansprechen. Julian Nagelsmann.
Genau. Wir wissen, oder wir vermuten, Julian Nagelsmann wird nicht der neue Trainer von Borussia Dortmund.
Ja, sehr wahrscheinlich.
Er hat nämlich gerade seinen bis zur WM oder bis nach der WM 2026 laufenden Vertrag bis 2028 verlängert. Mhm. Und er sagte dazu, ich hätte mir im September 2023, als ich zum DFB gekommen bin, nicht vorstellen können, über die Heim-EM hinaus Bundestrainer zu sein. Unser großes Ziel war ein erfolgreiches Turnier. Ich habe mir damals aber auch nicht vorstellen können, was die Nationalmannschaft den Menschen in Deutschland bedeutet. Das heißt, er hat jetzt verlängert und man hat auch das Gefühl, er ist so richtig verliebt in diesen Job mittlerweile, ne?
Ja. Ich glaube schon, dass er einfach damals, als es bei Bayern zu Ende gegangen ist, er hat da schon eine Zeit gebraucht, um sich an diesen Gedanken zu gewöhnen, weil er natürlich Bayern-Fan von Kindesbeinen an war. Und ich glaube, er hätte damals natürlich dieses Amt des Bayern-Trainers einfach gerne länger inne gehabt.
Absolut.
Aber ich glaube, er hat jetzt eben auch gemerkt, dass der Job, den er jetzt hat, wahrscheinlich eben nicht nur Nachteile hat gegenüber dem Job des Bayern-Trainers. Eben zum Beispiel dadurch, dass er nicht jeden Tag im medialen Fokus ist. Mhm. Und dass er, glaube ich, einfach auch ein paar mehr Freiräume und ein bisschen mehr Freizeit hat, die man ja durchaus auch mit noch schöneren Dingen als Fußball verbringen kann. Und ja, also warum dann auch nicht den Job länger machen? Also es mögen ihn ja scheinbar auch alle in dem Job. Er hat die volle Rückendeckung von Völler und Co. Es haben alle wieder Bock auf die Nationalmannschaft. Also es passt ja auch einfach gut zusammen. Demnach, ja, why not?
Ja, absolut. Und das, was du eben gesagt hast, das hat so in der Richtung Julian Nagelsmann auch selbst gesagt. Er sagte nämlich, erstens, also ihm wird nicht langweilig. Er würde schon jeden Tag arbeiten, aber eben anders. Mhm. Und er sagte, ich bin ganz froh, dass es nicht jeden Tag irgendwelche Schlagzeilen über mich gibt. Ja. Die Zeit hatte ich auch. Das ist nicht immer super angenehm. Mhm. Also von daher mal auch ein bisschen aus dem Rampenlicht raus zu sein, wenn eben keine Nationalmannschaftsmaßnahmen anstehen, das scheint er zu genießen.
Ja, und ich meine, er hat trotzdem ein Riesen-Standing, ne? Also das Standing ist ja natürlich nochmal höher als das eines Bayern-Trainers. Und das kann man ja eigentlich auch nur gut finden, wenn man in diese Richtung einen Job anstrebt. Will man ja schon auch gesehen werden, glaube ich. Und absolut, das findet er, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Also von daher, ich finde es gut und spannend könnte sich natürlich alles um seine Co-Trainer so entwickeln, ne? Weil Sandro Wagner bleibt ja erstmal nach Plan jetzt nur bis 2026 beim DFB und hat jetzt nicht diese Verlängerung wie Nagelsmann gemacht.
Ja, genau. Er sagte auch ganz deutlich, ich will Trainer werden. Also er ist im Moment Co und das ist für ihn auch okay und das, er tut auch im Moment alles für den Erfolg, aber er sagte, dass er auf jeden Fall das Ziel hat, erster Trainer zu werden und das sagt auch Julian Nagelsmann, dass es absolut legitim ist. Er sagte, jeder, der Sandro kennt, weiß auch, dass er danach strebt, selbst irgendwann Cheftrainer zu werden. Das ist auch völlig legitim. Ja. Und ich glaube, für Sandro Wagner, der genießt das jetzt nochmal. Ich glaube, der sieht es auch genauso, dass er jetzt nochmal so ein großes Turnier mitnimmt. Ich glaube, dass er auch viel von Julian Nagelsmann nochmal lernen kann, gerade in taktischer Hinsicht kann er von ihm nochmal viel mitnehmen. Man muss auch einfach sagen, das Team beim DFB, das ist natürlich auch von allererster Güte. Also egal von den ganzen Physios über diejenigen, die sich um die Standards kümmern. Also das komplette Team ist auf absolutem Top-Niveau. Da ist es natürlich für so einen angehenden Trainer wie Sandro Wagner auch sicherlich spannend, da dabei zu sein und sich das jetzt nochmal diesen kompletten Zyklus eben anzuschauen, um auf so ein Turnier zuzugehen. Und deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, aber er hat, sagt er auch selbst, die Ambition eben Cheftrainer zu werden und könnte dann nach der WM 2026 soweit sein.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass Sandro Wagner ein richtig guter Trainer wird, muss ich sagen, weil seine Art ist cool. Er hat jetzt schon viel gelernt. Er war ja auch mit Unterhaching erfolgreich. Wir erinnern uns. Also demnach, ich glaube, dem stehen schon relativ viele Türen offen. Und er hat eben auch sowas Kumpeliges und trotzdem so eine natürliche Autorität. Und ich glaube, das in Kombination ist nicht verkehrt.
Ja. Er sagte auch, er hat ein großes Interview beim Spiegel gegeben. Da würde ich nur mal ein Statement noch rausziehen. Auf die Frage, worauf er besonders bei einem Spieler achten würde, sagt Sandro Wagner, auf den Charakter. Haltung zu gewissen Themen, ob ein Spieler einen Weg mitgeht, eine Geschichte miterzählen möchte, das macht den Unterschied auf diesem Niveau. Inhaltlich und spielerisch fallen die Spieler dann nicht mehr groß ab. Die meisten haben alles. Du musst es schaffen, sie für dich und eine Idee zu begeistern. Sag mal, Nietzsche wäre doch der perfekte Trainer jetzt für den BVB, oder?
Ich glaube, die Dortmunder würden sich die Hände nach ihm lecken. Ich meine, gut, er hat natürlich echt eine Bayern-Vergangenheit und ich glaube, Sandro Wagner träumt insgeheim davon, irgendwann die Bayern zu trainieren. Aber wenn du ihn als BVB kriegen könntest, das wäre natürlich eine super gute Wahl. Sicherlich auch mit einem gewissen Risiko. Wir hatten es ja vorhin, was hat man als Trainer schon vorzuweisen? Er hat ja jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Trainerstationen. Vielleicht ist Dortmund auch ein Regal zu hoch, vor allem in der jetzigen sehr, sehr komplexen Situation. Ja. Aber ganz grundsätzlich, ja, das wäre natürlich einer, der da auch hinpassen würde, definitiv.
Ja. Aber man hört da schon auch raus, so diese Idee haben, die Spieler davon überzeugen, sie mitnehmen, die müssen dann auch die richtige Haltung, die richtigen Charaktere müssen auch dabei sein. Ist es möglicherweise das, woran Nuri Sahin am Ende gescheitert ist? Also, dass er eben der Mannschaft diese Idee nicht mitgeben konnte? Erinnere dich an die ersten Spiele des BVB, super oft die taktischen Marschrichtungen gewechselt, Dreierkette, Viererkette, Sabitzer raus, rein, rechter Flügel und so weiter. Also hat viel auch die Spieler rumgeschoben. Waldemar Anton vergangenes Jahr in der Dreierkette hinten geglänzt, jetzt als Zweierpärchen in der Viererkette und so weiter. Also er hat schon auch viel probiert. Ja. Man hatte nicht so das Gefühl, das ist meine Idee und die ziehe ich jetzt durch.
Oder täuscht das? Ich weiß nicht, ob es der ausschlaggebende oder vor allem der alleinige Grund war, sicherlich letzteres schon mal nicht, aber helfen wird es sicherlich nicht, wenn du immer wieder Dinge veränderst und der Mannschaft dadurch auch die Möglichkeit nimmst, Sicherheit zu gewinnen. Wir haben es bei Kompany gesehen, der sich am Anfang der Saison direkt auf ein Innenverteidiger-Duo festgelegt hat und dann sogar einem Kim ein richtig schlechtes erstes Spiel hat durchgehen lassen und er hat eben wieder gespielt. Und natürlich sorgen dann die Automatismen, die dann nach und nach greifen, einfach dafür, dass sich Dinge da einspielen und einschleifen. Und das ist natürlich gut. Es ist sicherlich schwierig als Trainer. Du willst ja auch Dinge ausprobieren oder du hast eine Idee oder denkst, das könnte aber schon auch funktionieren. Und da musst du halt den Spagat irgendwie schaffen. Im besten Falle natürlich in der Vorbereitung, aber dann hast du noch nicht alle Spieler da. Es verändern sich Konstellationen und so weiter. Aber ich glaube, da hat die gerade Linie am Anfang durchaus gefehlt bei Nuri Sahin. Und das hat der Mannschaft auf jeden Fall keine Sicherheit gegeben, dieses Hin und Her.
Ja, absolut. Und das ist ja, sagen wir mal, bei Julian Nagelsmann, um da nochmal den Bogen hinzuschlagen, das ist ja da anders, sondern er hat ja auch jetzt klare Rollen vorgegeben. Und ich glaube auch, dass es jetzt gut ist, dass jetzt diese Diskussionen aufhören, was ist nach der WM und so weiter. Jetzt hat man für die nächsten 3-4 Jahre hat man das geklärt. Natürlich ist immer die Frage, was passiert, wenn die DFB-Elf jetzt eine schlechte WM spielt? Darf dann Nagelsmann noch bleiben oder nicht? Aber da hat man jetzt erstmal Nägel mit Köpfen gemacht und jeder kann auf diesem Weg, den jetzt Nagelsmann und sein Team einschlagen wollen, kann jetzt entweder mitgehen oder nicht. Und ich finde, das ist schon mal klar. Und ich glaube, das hilft, so eine Klarheit auch dann jetzt möglicherweise auch auf dem Weg zum WM-Titel oder zumindest zu einer guten WM.
Ich hoffe, Sie können das so machen. Ne? Das ist ja, wenn wir es vergleichen mit der Aussage, die du vorhin getätigt hast, dass die Dortmunder jetzt einfach dann auch einem Trainer mal Zeit geben sollten. Es ist natürlich wirklich schwierig, wenn dann die Realität zuschlägt und du bist dann als BVB, als Champions League-Aspirant plötzlich auf Platz 11 in der Liga. Natürlich kommst du da als Verantwortlicher ins Schwitzen und denkst dir, verdammt, ziehen wir es jetzt wirklich noch durch? Also halten wir uns jetzt wirklich noch da dran? Ich glaube, das ist bei der Nationalmannschaft vielleicht sogar fast noch ein bisschen einfacher. Also ich meine, Worst Case, du gehst in der Vorrunde raus. Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass die Deutschen sich da so richtig schlecht verkaufen. Also sagen wir mal, 3 Spiele schlecht spielen und verlieren. Das halte ich für nahezu ausgeschlossen, würde ich sagen, bei der Qualität. Aber you'll never know. Also keine Ahnung. Aber Jens, nur weil ich sehe, du hast ja auch noch ein anderes schönes Zitat von Sandro Wagner rausgesucht, was ich zum Abschluss gerne noch mal einbauen würde, weil auch das so ein bisschen den Kreis schließt zu dem, was wir vorher gesagt haben. Laut Wagner muss ein guter Trainer erstmal ein guter Mensch sein, der es schafft, eine große Gruppe abzuholen. Dass alle Lust haben, mit dem jeden Tag so viel Zeit zu verbringen. Taktisch kann man sich heute vieles aneignen. Der größte Mehrwert aber besteht darin, wie man eine Gruppe führt. Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin gesagt habe, dass ich glaube, diese ganz harten Hunde, das verbraucht sich halt, ne? Und ich glaube, das finde ich einen total schönen Gedanken, dass man Lust hat, mit dem jeden Tag so viel Zeit zu verbringen. Und das ist doch so. Kann man sich doch auch im Privaten vorstellen mit dem Chef, wenn der Chef ein absolutes Arschloch ist und scheucht einen nur rum. Das ist doch natürlich was anderes, als wenn der Empathie zeigt, als wenn der wirkliches Interesse hat, als wenn der dich auch ein bisschen verstehen will, damit er die Leistung aus dir rausholt. Ne? Und das finde ich einen schönen Gedanken. Und ich glaube, das ist ein richtiger Ansatz, um ein guter Trainer zu sein.
Und wenn man dann jetzt nochmal ganz, ganz kurz auf Niko Kovac blickt, da scheinen ja auch so seine vergangenen Stationen dir jetzt recht zu geben in dem, was du sagst, weil er hatte oft eine erfolgreiche erste Saison und dann in der zweiten Saison hat es geknallt. Bei den Bayern ist er in der ersten Saison Meister geworden, dann nach 10 Spieltagen rausgeflogen. Bei Monaco ist er, glaube ich, Dritter geworden in der ersten Saison, in der zweiten Saison nach, keine Ahnung, 20 Spieltagen auf Platz 8 oder sowas rausgeflogen. Bei Wolfsburg hat es ja auch nur ein Jahr wirklich gut funktioniert, wo sie Achter geworden sind und dann ist er rausgeflogen. Ja. Ein bisschen länger hat es bei Frankfurt geklappt, da waren es, glaube ich, 3 Jahre, aber der könnte man so lesen, dass das wirklich so ist, wie du sagst, dass es sich bei solchen Typen vielleicht schneller abnutzt als bei den empathischen Typen.
Ja, es ist einfach dieses Platzhirsch-Ding, wem ist das schon sympathisch? Ne? Da ist doch einer, wie führen wir ihn wieder mal an, Jürgen Klopp, wo die Spieler immer gesagt haben, für den gehst du durchs Feuer, weil es da eben diese Grenze nicht gibt. Zumindest nicht so klar. Natürlich macht er auch Ansagen und es ist klar, wer da den Hut auf hat, aber trotzdem hat er eben auch eine super kumpelige, väterliche, freundschaftliche, empathische Art. Und ich glaube, wenn dir die völlig abgeht, wird es schwierig.
Ja, wobei ich glaube, wir dürfen da auch Jürgen Klopp nicht verklären. Also ich glaube schon, dass er natürlich auch in gewissen Situationen ein brutal harter Hund sein kann.
Ja, ja, sicher, auf jeden Fall.
Auf der anderen Seite hat er das andere eben noch und dann, es gibt auch einige Spieler, die sagen, ich konnte mit seiner Art gar nichts anfangen. Also es ist jetzt nur so in der Nachbetrachtung heißt es immer nur, ja, der Jürgen, der war immer so oder so. Aber wie du schon, eine Mischung macht's, ja. Also es muss gut zusammenpassen und ich bin sehr gespannt, wie es beim BVB weitergeht. Nils, die Mischung macht's. Guckst du heute Abend, wir haben guckst du heute Abend denn die große, die XXL Champions League Konferenz bei DAZN oder guckst du Bayern gegen Bratislava?
Es ist eine sehr gute Frage. Ich habe es wirklich noch nicht entschieden, wirklich. Also, weil ich ja gestern so rausgehört habe bei der Bayern PK, dass die ja ernsthaft noch davon träumen, da 8-0 zu gewinnen und durch das bessere Torverhältnis noch unter die ersten 8 zu rutschen. Ne? Also, das wurde von Bayern Verantwortlichen, also in Person Kompanie und Müller, nicht explizit so gesagt, aber zwischen den Zeilen war das deutlich rauszuhören. Deswegen hoffe ich auf ein Feuerwerk der Bayern. Da müssen ja aber noch andere Sachen passieren, dass das dann funktionieren würde. Ne? Aber demnach, ich bin echt noch unentschlossen. Du guckst nämlich an die Konferenz.
Ich guck die Konferenz genau bei mir. Ich bin sehr gespannt. 16 Spiele auf einmal habe ich auch noch nicht geguckt.
Frage, wie viel dann von jedem Spieler, wenn du alle 10 Sekunden gefühlt dieses Stadion wechselst, könnte auch nervig sein, ne?
Ja, genau. Aber ich lasse das mal auf mich zukommen. Wenn wir das schon haben und wir haben diesen neuen Modus und wir haben 16 Spieler auf einmal, dann werde ich mich hier gleich in meinen entspannten Sessel reinsetzen und werde mir das mal anschauen, was passiert, wenn 16 Spiele gleichzeitig in der Konferenz ausgetragen werden.
Ja, hat schon auch seinen Reiz, das stimmt. Und in der kommenden Woche, ich glaube, das können wir schon ankündigen, Jens, werden wir uns dann auch explizit mit der Champions League nochmal befassen. Wir ziehen den Strich unter die Vorrunde, schauen mal, wie es dann heute Abend ausgegangen ist, wer sich direkt qualifiziert hat, wer dann in den Playoffs nochmal ran muss und wer vielleicht dann auch komplett ausgeschieden ist. Also nächste Woche Champions League.
Und Ende Transferfenster, können wir auch nochmal gucken, was ist noch passiert bei den großen Clubs, was gab es noch an Besonderheiten jetzt in der letzten Woche und ja, und natürlich, es gibt ja auch dann auch schon die Paarungen für die Champions League Playoffs, weil ist ja klar durch die Tabelle, so der 9. spielt gegen den, was ist das denn da hinten, gegen den 23. und so weiter, also das ist ja dann auch quasi an der Tabelle schon abzulesen, wer gegeneinander antritt und wenn man mal guckt, wer da unten noch ist, so mit den PSGs und Manchester Cities und auch den VfB Stuttgarts, die da so um die Plätze 23, 24, 25 da noch rumhängen. Ja. Da willst du jetzt auch nicht unbedingt 9. oder 10. werden und auf die treffen.
Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja, das wird spannend. Also da bin ich echt auch gespannt. Schön, in diesem Sinne, Freunde, bleibt am Ball, bleibt, ja, sagen wir heute mal im Zuge der Folge, kumpelig. Bleibt empathisch und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens, schalalala.